Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast des ISBM mit den Alumnis unseres Studiengangs. Mein Name ist Patrick Bocke.
Und ich bin Torben Kessen.
Und wir freuen uns heute, Lazar Babkovic begrüßen zu dürfen. Lazar, magst du dich einmal kurz vorstellen und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wie du zum Studiengang ISBM gekommen bist?
Ja, sehr gern. Erstmal vielen Dank, dass ich bei dem Projekt mitmachen darf. Ich bin immer noch dem Studiengang sehr verbunden. Ja, also ich habe von 2007 bis 2011 ISBM an der Hochschule Bremen studiert und bin heute Teamleiter beim Handelsblatt im Bereich Karriere.
Ja, gut, vielen Dank. Hast du dich da während des Studiums schon in irgendeine Richtung schon mal spezialisiert gehabt? Und was hat da dann das Auslandssemester, das Praxissemester eine Bedeutung gespielt oder haben die eine Bedeutung gespielt?
Ja, definitiv. Ich habe mir meine Spezialisierung immer so ein bisschen selber gesucht, dadurch, dass, wie mein Name ja auch schon verrät, mein Vater kam aus Montenegro und ich habe osteuropäische Wurzeln. Und dadurch habe ich so ein bisschen immer den Fokus inhaltlich, wo es ging, so auf Osteuropa-Studien gelegt. Das war das eine. Aber ansonsten habe ich vor allen Dingen halt viel ja, journalistisch neben dem Studium gearbeitet und habe auch im Auslandssemester viel journalistisch gearbeitet. Ich war in Washington, D.C. und habe da das Washington Semester Program durchlaufen. Das bestand daran, dass man 3 Tage studiert hat und 2 Tage gearbeitet. Und das war eigentlich so die perfekte Mischung. Ich habe da Print and Broadcast Journalism studiert, also genau im Prinzip halt Zeitungs-, aber auch TV-Journalismus. Und habe dann einerseits mal bei NTV in Washington ein Praktikum gemacht und hospitiert. Und bei so einer kleinen amerikanischen Zeitung war ich auch, dem American Independent. Den gibt es aber, glaube ich, nicht mehr.
Und war das Auslandssemester, das integrierte Auslandssemester auch so dein Hauptgrund oder eines der Hauptgründe, dass du überhaupt ISBM studiert hast?
Ja, definitiv. Also genau, das wollte ich vorhin noch ergänzen. Das ist auch der Grund, warum ich das gewählt habe, war der Praxisbezug einerseits und natürlich auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Das war das, was mich am meisten an dem Studiengang überzeugt hat. Und ich erinnere mich noch an so die erste Studienwoche, wo da genau diese Motivation auch immer abgefragt war, wurde. Und ich glaube, das war bei 7 von 10 Leuten die Antwort.
Ja. Und dein Praxissemester, wo hast du das absolviert?
Ich habe das Praxissemester und das Auslandssemester zusammen gemacht und war dann ein Jahr in Amerika. Also ich habe dann 2 Semester in Washington studiert und dadurch, dass das so eine Mischung war, ne, aus, wie ich ja eben gerade erklärt habe, aus Studium einerseits und auf der anderen Seite eben dann ja, Praxis, bin ich dann eben ein volles Jahr da geblieben. Und im ersten Semester, wie gesagt, hatte ich Print and Broadcast Journalism studiert und im zweiten amerikanische Außenpolitik oder American Foreign Policy, was natürlich auf Amerikanisch nochmal viel cooler klingt.
Auf jeden Fall, ja. Ja, kommen wir jetzt mal auf die Zeit nach dem Studium zu sprechen. Nach deinem Bachelor, hast du dann im Anschluss noch einen Master gemacht oder irgendwelche anderen Bildungswege absolviert? Wie sah so dein Weg aus danach?
Ja, also ich habe ja eben gerade gesagt, dass ich mich auf Osteuropa-Studien sehr fokussiert habe, habe mich auch auf einen Master Osteuropa-Studien an der FU Berlin beworben, bin dort genommen worden und habe eher so aus einem Jux mich bei der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg beworben, mit der Erwartungshaltung, dass das sowieso nicht klappt. Es hat aber geklappt und das war natürlich einfach wie so ein Sechser im Lotto. Und ich habe mich dann entschieden, nicht von Bremen nach Berlin zu ziehen, sondern von Bremen nach Hamburg und da die Henri-Nannen-Journalistenschule zu absolvieren. Das ist, wer das nicht kennt, es gibt so 2, 3 große Journalistenschulen in Deutschland. Einmal die Deutsche Journalistenschule in München und die Henri-Nannen-Schule in Hamburg ist die andere große journalistische Schule. Und das ist einfach ein super, super Programm, um in den Journalismus zu kommen und vor allen Dingen auch so im Bereich Magazinjournalismus Fuß zu fassen.
Wie kann man sich so eine Journalistenschule vorstellen? Ist das ein hoher schulischer Anteil oder ist das mit Praktika dann verbunden? Wie läuft so eine Schule ab?
Genau, also das ist ein Curriculum von 18 Monaten, eine Mischung aus ein bisschen Schulunterricht, wo aber eigentlich immer Journalisten eben sitzen. Die Träger von der Henri-Nannen-Journalistenschule sind Gruner und Jahr, also der Verlag, der hinter dem Stern steht und Geo. Die Zeit und der Spiegel. Und genau, meistens macht man dann auch ein Praktikum, also eine Praxisstation, das sind insgesamt 4, auch bei einem dieser großen Häuser. Ich war dann beim Spiegel, also bei Spiegel Online und bei Spiegel dann nochmal in Washington und habe genau da halt 2 der Stationen absolviert und habe einerseits dann bei der Financial Times Deutschland auch eine weitere Zeitung, die es nicht gibt. Irgendwie zieht sich das durch. bei Kapital mein Praktikum, also diese 4 Stationen habe ich dann gemacht. Und genau, gerade so bei der Financial Times Deutschland und auch bei Kapital hatte ich einen Mentor, Horst von Butler, der ist auch heute noch der Chefredakteur von Kapital. Wir haben uns einfach sehr gut verstanden und Horst hat mich so ein bisschen davon überzeugen können, dass man auch mit einem politikwissenschaftlichen Studium Wirtschaftsjournalist werden kann.
Ja, jetzt hattest du am Anfang ja schon erwähnt, dass du momentan beim Handelsblatt arbeitest. Vielleicht könntest du einmal kurz erläutern, wie du da den Einstieg in diesen Beruf oder in diese Stelle geschafft hast und welche Stationen und Schritte da so entscheidend für waren.
Ja, also natürlich war das jetzt nicht mein erster Job. Ich bin da ja auch in einer Teamleiterfunktion. Also das ist schon eine kleine Führungsposition. Ich habe ein Team von 3 Leuten. Davor habe ich einfach schon natürlich Erfahrungen über andere Berufsstationen gesammelt. Also ich habe nach der Henry-Nannen-Journalistenschule, die eigentlich schon sehr viele Journalisten kennen, dann erstmal angefangen bei Spiegel Online zu arbeiten, in einem völlig anderen Bereich, also im Bereich eines Tages. Ich weiß nicht, ob ihr das soweit kennt. Da geht es eher so um Zeitgeschichte. Genau das habe ich gemacht. Und die andere Hälfte der Zeit, also ich hatte da 2 Jobs, habe den halt nur Teilzeit gemacht und habe die andere Hälfte der Zeit bei NDR Info, bei einem Inforadio, schon damals als Wirtschaftsreporter gearbeitet. Und ich fand diese inhaltliche Auseinandersetzung mit der Wirtschaft immer da schon interessanter. Dann gab es eine freie Stelle bei einem Wirtschaftsmagazin in Hamburg, Impulse, das früher zu Gruner und Jahr, also zu diesem großen Verlagskosmos rund um Gruner und Jahr gehörte, das sich aber rausgekauft hat. Und das ist echt eine total tolle Station gewesen, weil ich da super viel ausprobieren konnte. Bin dem Team da auch einfach immer noch sehr dankbar. Sehr, sehr fähige Journalisten und noch viel fähigere Führungskräfte, die da am Werk sind. Und die haben mir einfach dann auch das Selbstvertrauen gegeben, genau das zu machen, worauf ich da Lust habe. Ich habe da vor allen Dingen Reportagen geschrieben oder halt auch redigiert und war dann zum Schluss leitender Redakteur für den Bereich. Habe dann halt eben vor allen Dingen mit freien Journalisten viel kommuniziert. Und habe dann von da dann den Schritt zum Handelsblatt gemacht.
Wenn wir jetzt einmal auf die inhaltliche Ebene gucken oder Verknüpfung zwischen Studium und Beruf dann, was würdest du so sagen, welche Fähigkeiten und Inhalte aus dem Studium sind für deine Tätigkeit so jetzt von höherer Bedeutung?
Ja, Journalisten sind ja Leute, die eigentlich erstmal sich in Dinge reingraben, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben zunächst und dann quasi da aber eine Expertise drin entwickeln mit der Zeit oder auch manchmal nur über wenige Stunden. Und ich würde sagen, klar, ne, da hat mir mein Studium natürlich extrem geholfen, analytisch bei sowas vorzugehen, auch in der Formulierung von Thesen, Hypothesen, wie man die aber auch überprüft, wie man vor allen Dingen auch Studien liest, ja, also wenn man dann quasi vielleicht auch mal eine Statistik oder sowas als Grundlage für eine Geschichte hat, solche analytischen Fähigkeiten, aber auch eben statistische Fähigkeiten, die sind extrem wichtig. Ich habe immer gedacht, als ich dann natürlich Politikmanagement studiert habe, dass ich natürlich auch Politikjournalist werde. Und da dachte ich dann natürlich, klar, da hilft mir dann selbstverständlich zu wissen, wie wird ein Gesetz und so weiter verabschiedet. Das brauche ich in meinem heutigen Alltag nicht mehr so häufig, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich total nützlich und total wichtig zu verstehen, wie beispielsweise ja irgendwie unser Regierungssystem und unser Parlament und unser politisches System funktioniert, aber auch wie andere politische Systeme funktionieren. Also ich denke da an Vorlesungen, damals war das der Professor Schneider, wo es dann genau eigentlich immer so der Blick ins Ausland ging und man dann einfach mal sämtliche politische Systeme der Welt sich so angeguckt hat und geguckt hat, okay, wo gibt es da eigentlich Gemeinsamkeiten, wo gibt es da Unterschiede? Und das fand ich damals total spannend. Und hatte dann auch beispielsweise im Praktikum, das war bei mir dann eben beim Spiegel, hatte ich ja gesagt, im Auslandsressort gearbeitet und da war das zum Beispiel super nützlich. Also von daher, ich finde einerseits so eine breite Bildung darüber, wie unser politisches System funktioniert, ist extrem wichtig bei Politikmanagement, was ich mitgenommen habe, aber eben auch einfach die Fähigkeit, analytisch zu recherchieren und zu denken.
Du hattest eben schon mal kurz erwähnt, dass du Teamleiter bist. Wie kann ich mir das vorstellen? Was genau sind da deine Aufgaben?
Ja, als die Teamleiter beim Handelsblatt sind zwischen der normalen Redaktion, sage ich jetzt mal, den Redakteuren und den Ressortleitern angesiedelt und sind aber noch sehr, sehr nah, sage ich mal, einfach am täglichen Geschäft. Das heißt, ich schreibe selbst als Teamleiter relativ viel, habe aber trotzdem noch die Aufgabe, Themen zu planen, Themen festzulegen und zu setzen und mich dann auch eben mit Kollegen auszutauschen. Also der Bereich, den ich covere, der Karrierebereich, die Arbeitswelt, hat gerade jetzt beispielsweise in Corona-Zeiten mit relativ vielen Branchen halt eben Überschneidungen, ne? Also wenn wir dann zum Beispiel ein Rundumstück machen, wie wirkt sich 3G am Arbeitsplatz aus, dann spreche ich halt natürlich mit den ganzen Kollegen und Kolleginnen, die jeweils ihre Branchen covern. Beim Handelsblatt ist das ganz, ganz klar nach Branchen aufgeteilt. Also es gibt jemanden, der sich nur um die Telekommunikationsbranche kümmert, ein anderer kümmert sich nur um die Pharmabranche. Und in all diese verschiedenen Bereiche kann ich ja gar nicht in der Tiefe in meinem Bereich sozusagen reingehen. Und so, genau, kommuniziere ich dann eben auch mit denen thematisch relativ viel mit anderen Teamleitern oder aber auch mit anderen Redakteuren.
Und wie sieht das dann mit der Arbeitsbelastung aus? Wie sieht die Work-Life-Balance aus?
Ja, die Work-Life-Balance, würde ich sagen, hält sich noch die Waage, wobei ich trotzdem dazu sagen muss, ich arbeite einfach sehr gern und mag meinen Job total gerne. Ich liebe aber genauso sehr meine Familie, meine Kinder und meine Frau. Genau, ich finde, ehrlich gesagt, genau, das hält sich jetzt in Corona-Zeiten nicht immer die Waage, weil natürlich das einfach ultimativ verschmilzt. Ja? Also man merkt dann einfach, okay, im Homeoffice, wenn dann doch mal die Kita oder sowas ausfällt, dann muss man dann eben halt am Abend dann noch einfach das nacharbeiten, was man halt tagsüber nicht geschafft hat. Aber ich würde sagen, in normalen Zeiten schaffe ich eigentlich das, mein Pensum in dem, was auch so grob in meinem Arbeitsvertrag drinsteht. Und bei der einen oder anderen Überstunde, wie gesagt, da sage ich jetzt, aus meiner Sicht ist das für meine Position dann auch okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so gar kein Leben mehr hätte oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich sehr gut im Lot.
Könntest du vielleicht einmal, damit wir uns das vorstellen, so ganz kurz und knapp einen typischen Arbeitsalltag von dir beschreiben? So, wie sieht so ein typischer Tag im Büro bei dir aus?
Typischer Tag geht meistens damit los, dass entweder ich oder meine Frau unsere kleinen Kinder in die Kita bringen, die sind 2 und 4. Wenn ich sozusagen dran bin, ja, dann habe ich den etwas kürzeren Tag. Meistens hole ich dann auch ab. Andernfalls habe ich dann den langen Tag und kann etwas früher ins Büro. Das bedeutet dann meistens, dass ich schon so gegen 8 oder sowas anfange. Und dann würde ich mal sagen, ja, 17 Uhr dann eigentlich bei so einem langen Tag dann auch raus bin. Manchmal auch 18 Uhr. Genau, das, ne, man merkt dann schon, dass das ist dann da schon ein 10-Stunden-Tag, dafür sind die anderen Tage aber wiederum dann kürzer. Also die gehen dann eher so von, sage ich mal, Kern 8.45 Uhr, 9 Uhr bis wahrscheinlich eher so 16 Uhr, wenn ich dann halt wieder die Kinder abholen muss. Ich stimme das halt immer bei mir einerseits im Team ab oder aber mit den Ressortleitern sage, hey, heute sieht es bei mir so und so aus. Ja, also quasi damit hätten wir schon mal links und rechts die Grenzen gesetzt und was dazwischen passiert, das ist jeden Tag zum Glück total unterschiedlich. Mein Bereich ist einer, der zwar relativ gut planbar ist, aber Corona zeigt wirklich, also da kommen immer wieder neue Entwicklungen, wie jetzt die Omikron-Welle, da werden wir demnächst zum Beispiel ein Stück zumachen. Was macht es eigentlich mit der Welt der Wirtschaft, wenn einfach die ganze Welt der Arbeit lahmgelegt ist dadurch, dass total viele Leute infiziert sind oder aber in Quarantäne. Und dann gehen wir halt in die Planung, machen für gewöhnlich einmal die Woche eine große Sitzung im Ressort und einmal die Woche auch im Team. Einfach erstmal nur so, würde ich mal sagen, so am Montag ist das dann immer so eine Befindlichkeitsrunde eher, wo man einfach nur fragt, hey, was gibt's Neues, wie geht's euch überhaupt, ja, jetzt auch so in dieser aktuellen Lage, weil natürlich der Kontakt, der persönliche Kontakt fehlt. Und am Mittwoch haben wir dann immer noch mal eine Themenrunde auch im Team, wo wir so ein bisschen die Themen für die nächste Woche planen. Ja, es waren jetzt relativ viele, viele Eindrücke. Ich weiß nicht, ob euch das dann so viel weitergeholfen hat oder ob ihr da noch mal irgendwo ein anderes Detail oder sowas wollt aus dem Arbeitsalltag.
Nee, das war eigentlich jetzt eigentlich eine gute Beschreibung, dass man sich das einmal so vorstellen kann, wie lang ist der Tag und wie sieht eigentlich so der Ablauf aus. Das war eigentlich ein ganz guter Einblick.
Ja, dann würde uns auch noch sehr interessieren, was denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen im Berufsfeld Journalismus sind und was ich denn idealerweise mitbringen sollte, wenn ich dort eintreten möchte in dieses Berufsfeld.
Ja, ich hatte die Frage vorab gesehen und das war die, über die ich am absolut längsten nachgedacht habe. Ja, der Journalismus steht, wie ich jetzt finde, wirklich vor großen Herausforderungen und es bleibt einfach das größte Problem, dass nicht genügend Leute für Qualitätsjournalismus zahlen. Also beim Handelsblatt zum Beispiel gab es vor etwa anderthalb Jahren eine wichtige Zäsur. Da ist Folgendes passiert. Die Digitalabos haben erstmals die Printabos überstiegen. Ne? Das ist einerseits ein gutes Zeichen und zeigt irgendwie, ja, das Handelsblatt überlebt auch in der digitalen Ära und ist vor allen Dingen dort angekommen. Das ist aber auch wirklich eine echte Herausforderung, weil im Internet einfach ganz andere Zeiten und Gesetze gelten als früher noch, als man quasi eine Zeitung für 1-2 Euro verkauft hat oder ein Abo für 300-400 Euro im Jahr. Da ist einmal sozusagen das Zeitungsangebot im Internet selbst, ne, wenn man sich das anguckt, die Leute sind immer noch nicht gewohnt, dass man für Journalismus auch digital bezahlt. Wenn sie eine Zeitung kaufen, ist das für die irgendwie gelernter. Aber digital hat es irgendwie eine andere Wertigkeit. Dabei ist es haargenau der gleiche Journalismus. Klammer auf, bei uns beim Handelsblatt ist das häufig sogar noch mehr Journalismus digital als im begrenzten Platz in Print. Ne? Klammer zu. Und dann ist halt da noch der Kampf einfach um das Thema Aufmerksamkeit. Also ich weiß nicht, wie viele Apps ihr auf dem Handy habt, aber mit all dem müssen halt Qualitätsmedien wie das Handelsblatt konkurrieren und müssen sich da einreihen. Also wir müssen gleichzeitig gegen Twitter, gegen Facebook, gegen LinkedIn, aber auch gegen Netflix ankommen, ja, und wahrscheinlich noch gegen Katzenvideos und wir müssen es auch schaffen, den Leuten zu sagen, hey, klick doch bitte auf die Handelsblatt-App und nicht auf das Katzenvideo, weil wir machen einfach verdammt guten Journalismus oder wir erzählen euch wirklich eine spannende Story und das ist schon wirklich täglich ein relativ harter Kampf, würde ich sagen.
Ja, dann sind wir auch schon fast beim Ende des Interviews angekommen, obwohl man über diesen Bereich wahrscheinlich noch ewig lange weiter debattieren könnte. Aber wir wollten noch einmal kurz auf ISPM zurückkommen und was du da vielleicht so den derzeitigen Studierenden oder die Studierenden, die noch kommen, raten würdest, ob du da vielleicht einen Tipp hast, der die Studienzeit vielleicht ein kleines bisschen leichter macht oder vielleicht ein kleines bisschen weiterhilft.
Ja, zu unserer Zeit waren einfach andere Zeiten. Also wir hatten natürlich keine Pandemie zu bewältigen. Das heißt, der Part mit geht hart feiern, ich glaube, der fällt leider weg. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, also das für mich war das Wertvollste und das Beste am ganzen Studium waren einfach meine Kommilitonen. Also genau, bleibt vernetzt und bleibt beieinander. Ja, versucht euch kennenzulernen trotz dieser Distanz. Und versucht vielleicht auch trotzdem irgendwie das ein oder andere, ich weiß da nicht, Zoom, kleine Party-Event oder sowas zu machen, weil das ist natürlich das, was einfach das Studentenleben ausmacht, ja. Und dieser Austausch, das war einfach wirklich bis heute, ja, sind das für mich einfach so die besten Erinnerungen natürlich ans Studium, neben dem ganzen wertvollen Inhalten. Genau, das ist einfach das, was dann am Ende auch bleibt, ja, solche Beziehungen und das sind auch Leute, auf die ihr euch dann euer Leben lang verlassen könnt, im besten Fall. Also von daher geht gut miteinander um und trinkt ordentlich zusammen.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Lazar.
Sehr gern.
Das war es auch schon mit unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei den anderen Ausgaben dieser Podcast-Reihe vorbeischaut. Tschüss.